Einen wunderschönen guten Morgen an diesem, darf man sagen, sonnigen Sabbat. Seit Monaten warte ich auf dieses Wetter. Es fühlt sich so, wie ich es kenne, von klein an. Ich möchte mit euch heute über das Thema Versöhnung sprechen. Und mein Thema lautet ganz unspektakulär: 5 Schritte zur Versöhnung. Da kennt ihr das, 5 Schritte zu dem, 3 Schritte zu etwas anderem, immer Schritte. Ja, das ist ganz spannend. Anscheinend die Leute suchen sich spezielle Begriffe aus, um deutlich zu machen, dass bestimmte Dinge so schwierig sind, dass man sie nicht auf einmal erreichen kann. Deswegen braucht man kleine Schritte dahin. Da wir zu Hause 2 relativ noch kleine Kinder haben, es war immer noch ganz präsent in meiner Erinnerung, die ersten Phase, wie sie das Lernen gelernt haben. Und da hat man sich immer gefreut, wenn nach dem einen Schritt kam ein zweiten und ein dritten. Und da konnte man sagen, na okay, langsam darf man die Stützräder abbauen und hoffentlich laufen die von alleine. Wie ist es aber mit der Versöhnung? Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, in Bulgarien, eine der ältesten Gemeinden Bulgariens, gegründet 1912. Und alte Gemeinden sind speziell. Ja, die haben schon eine lange Geschichte, auf die sie zurückschauen könnten. Und in jeder solcher Gemeinden gab es Menschen, die die Gemeinde mitgegründet haben. Und dann sind ihre Kinder und ihre Enkelkinder da gewesen. Man redete ein bisschen von Dynastien. Ja, also so Leute, die eine Gemeinde mitgeprägt haben. Das kann gut sein, aber nicht immer. Und da war eine Schwester, die gehörte zu so einer Dynastie. Ja? Und die hatte eine Menge für die Gemeinde, sie und ihre Familie, ihr Mann und auch im weitesten gesehen auch die erweiterte Familie von dieser Frau, die haben für die Gemeinde sehr viel getan. Zumal in der Zeit des Kommunismus war das nicht immer einfach, sich für Gott und für die Gemeinde zu engagieren. Die waren treue Leute und haben viel investiert, viel Kraft und so weiter. Bis, ich weiß es nicht, ich war sehr klein, das ist so, ich erzähle Geschichten, die in den 80er Jahren passiert sind. Ja, ich war 6, 7, 8 Jahre alt, aber ich kann mich erinnern, dass irgendwas davor gefallen ist. Und diese Frau hat 25 Jahre lang an dem Abendmahl-Gottesdienst nicht teilgenommen. 25 Jahre. Wir haben Abendmahl immer 4-mal im Jahr gefeiert. Und da könntet ihr schnell ausrechnen, das sind 100 Abendmahl-Gottesdienste, die diese Frau bewusst verpasst hat. Sie war da. Sie hat an dem Gottesdienst teilgenommen. Sie war jeden Sabbat da. Aber an dem Abendmahl-Gottesdienst hat sie nicht teilgenommen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Sie war nicht in der Lage, sich mit einer anderen Schwester auszusöhnen, die zu ihrer Familie gehörte. Und da frage ich mich manchmal, wie ist das mit der Versöhnung? Wie ist das mit der Vergebung? Wie funktioniert das? Ich habe immer gedacht, Kinder entschuldigen sich schnell und je älter man wird, umso schwieriger fällt es einem, sorry zu sagen, Entschuldigung zu sagen, bis ich meine eigenen Kinder im Hause habe. So einfach ist es mit dem Entschuldigung nicht, überhaupt nicht. Da muss man immer einen Anreiz geschaffen werden, positiven Anreiz. Ja, wenn du dich entschuldigst, da darfst du ein Eis bekommen. Ja. Oder wenn du dich deinem Bruder nicht entschuldigst, kriegst du kein Playmobil-Auto für deinen Geburtstag. Die Anreize können positiv oder negativ sein. Und immer wieder komme ich an den Punkt als Vater, wo ich sage, da kann ich nicht weiter. Am Ende mit dem Latein, sagt man auf Deutsch. Ja? Ich bin am Ende meiner Kräfte. Vor allem, wenn mein Sohn sagt, nein, ich entschuldige mich nicht. Nein, ich sage nicht Entschuldigung. Und der ist sich seiner Sache sehr sicher. Wie können wir Beziehungen wiederherstellen? Ich habe einige Texte auch mitgebracht. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und da werden wir über das eine oder andere nachdenken. Und wenn nach der Predigt immer noch alle Unklarheiten oder Klarheiten nicht beseitigt sind, ja, da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich möchte mit einem Text aus dem Psalm 94 beginnen. Und das ist für mich der erste Schritt und einer mit der wichtigsten, wenn wir über Vergebung oder Versöhnung sprechen. Psalm 94, und dort lesen wir Vers 19. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, und da lautet der Text: So, ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Psalm 94, Vers 19. 19, ja. Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine, unter deine sind die göttliche Tröstungen gemeint, deine göttliche Tröstungen erquickten meine Seele. Und da möchte ich mal eine These aufstellen. Wenn du betrübt bist, wenn du bekümmert bist, wenn du deinen inneren Frieden verloren hast, wenn es in deinem Leben Dinge passiert sind, die dich verletzt haben, vor allem wenn du nicht schuld daran bist oder du denkst, dass es eher die Schuld des anderen ist und nicht deine eigene. Bevor du mit jemand anderem darüber redest, mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, mit deiner besten Freundin oder mit wem auch immer, sogar mit deinem Pastor, sprich zuerst darüber mit Gott. Es gibt ein ganz wichtiges newtonisches Gesetz in diesem Kontext. Kühle dich emotional vertikal und nicht horizontal ab. Nochmal, wenn du eine emotionale Abkühlung brauchst, suche sie lieber zuerst in der Vertikale und nicht in der Horizontale. Ich weiß, wir sind alle Menschen. Und ich weiß, dass wir alle ein tröstendes Wort oder Unterstützung brauchen, vor allem wenn wir verletzt sind. Der Psalmtext sagt, ich hatte viel Kummer, aber deine Tröstungen haben meine Seele erquickt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich etwas sehr, sehr stark beschäftigt, es gibt so zwei, drei Leute, mit denen ich gerne drüber rede. Und manchmal stelle ich fest, je länger ich über das nachdenke oder mit jemand anderem drüber spreche, indem wir unsere Verletzungen in erster Linie mit anderen Menschen teilen, sie werden nicht kleiner, sie werden größer. Warum? Was passiert? Wir suchen uns nicht irgendjemand aus, mit dem wir über eine Beleidigung reden oder über eine Verletzung. Es gibt ganz spezielle Leute, die in Frage kommen. Da kommt nicht XY in Frage. Es sind so spezielle Leute, mit denen wir reden. Warum kommen diese Leute in Frage? Weil wir wissen, die stehen zu uns. Die unterstützen uns. Und dann, wenn ich über das, was mich beschäftigt, mit jemand anderem lange geredet habe, dann bekomme ich Trost von ihm und sage, ja natürlich, wie kann der andere oder die andere so unfair zu dir sein? Aber das gehört sich nicht. Das kann man überhaupt nicht machen. Wo sind wir denn? Kennt ihr sowas? Oder nur ich? Es gibt eine Menge Bedürfnisse, die ungestillt geblieben sind. Vor allem, wenn Dinge passieren, die uns verletzen. Vor allem, wenn wir ungerechterweise behandelt sind und unseren inneren Frieden, den uns Gott geschenkt hat, nicht mehr da ist. Bevor du mit jemand anderem redest, ich sage nicht, rede mit keinem. Das ist nicht die These. Die These ist, bevor du mit jemand anderem redest, über das, was dich beschäftigt, sprich zuerst drüber mit Gott. Warum? Erstens, weil er dich am besten kennt. Und zweitens, weil er am besten auch den anderen kennt, der dich gerade verletzt hat. Er weiß, was du brauchst. Und er weiß ganz genau, warum du so reagierst. Ich habe in meinem Leben festgestellt, nicht jede Bemerkung trifft mich auf die gleiche Art und Weise. Nicht jede Situation verletzt mich auf die gleiche Art und Weise. Manche Situationen verletzen mich mehr als andere. Die Psychologen haben da eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob man sie mit euch teilen darf, aber ich wage es. Ja? Die Spezialisten sagen, meine eigenen Probleme triggern mich am besten, am stärksten an, wenn ich sie als Projektion bei jemand anderen sehe. Das heißt, das, was mich bei dem anderen nervt, sind meine eigenen Defizite, sehr oft. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Nur ich merke, dass bestimmte Dinge, die mich bei anderen Leuten nerven, oft Baustellen in meinem eigenen Charakter sind. Sprich zuerst mit Gott über das, was dich beschäftigt. Such erstmal die Ruhe bei ihm. Und dann darfst du mit jemand anderem reden. Der zweite Punkt. Hohes Risiko. Hohes Risiko. Ergreif als erster die Initiative für ein Gespräch. Unabhängig davon, ob du verletzt bist oder verletzt wurdest. Oder derjenige bist, der den anderen verletzt hat. Je länger die Zeit verstreicht, jemand hat es gesagt, ich habe es gehört, je länger die Zeit verstreicht, was ist es? Umso schwieriger ist es, ein Gespräch aufzugreifen. 25 Jahre nicht an einem Abendmahl-Gottesdienst teilnehmen. Ich vermute, im ersten Jahr war es schwierig, aber immer noch möglich. Im 12. Jahr war es schwierig, aber sehr unmöglich. Nach 20 Jahren, man sagt, meine Güte, so viel Zeit habe ich ausgehalten, dann kann das auch weiter so gehen. Es gibt einen ganz spannenden Text im Buch Hiob. Hiob Kapitel 5, Vers 2. Und wenn jemand Ahnung hatte, in dem biblischen Kontext über Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, war Hiob. Ja? Er litt ungerechterweise und da kamen noch seine Freunde und Dinge, Behauptungen aufgestellt haben, die alles andere als fair gewesen sind. Hiob Kapitel 5, Vers 2. Denn einen Toren tötet der Unmut. Und den Unverständigen bringt der Eifer um. Die Bibel nennt Menschen, die ihre Gefühle nicht in den Griff bekommen oder die permanent in einem Unmutzustand sich befinden, nicht schlau. Ich will nicht das andere Wort benutzen. Ja? Sie sind nicht schlau, sagt die Bibel. Es ist nicht schlau, permanent mit negativen Gefühlen durch die Welt zu gehen. Macht keinen Sinn. Und hier kommen wir aber alle, die gewisse Lebenserfahrung sagen, ja, ich verstehe dich, Petko, aber vor 25 Jahren habe ich das gemacht, ich habe die Initiative ergriffen und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich damals enttäuscht wurde. Kennt ihr sowas? Ich kenne es. Ich kenne es sehr gut. Und seitdem habe ich gesagt, diesem Risiko möchte ich mich nicht aussetzen. Verständlich? Wer bin ich, dir Vorwürfe zu machen? Kenne ich sehr gut? Weiß ich, wovon du redest? Meine Frage ist aber trotzdem, was ist die Alternative? Ich will nicht ins Detail gehen, aber es gab eine Situation vor über 20 Jahren, wo wirklich die Behandlung, die ich genossen habe, in Anführungsstrichen damals, unfair war. Ich brauchte 2 Jahre, um wieder normal mit dieser Person sprechen zu können und ihn in die Augen zu schauen. 2 Jahre. Ergreife die Initiative. Dritter Punkt. Ich will nicht unnötig hier reden, damit eventuell, wenn Fragen da sind, auch darüber diskutiert wird am Ende der Predigt. Hab Mitleid mit den Gefühlen des anderen und benutze mehr in einem Gespräch deine Ohren und weniger deinen Mund. Der Text hier befindet sich in Philipper Kapitel 2, Vers 4. Philipper 2, Vers 4. Und es steht, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Das griechische Wort für sehen hier ist das Wort skopo. Aus diesem Wort oder im Zusammenhang mit anderen Wörtern kennen wir die deutschen Begriffe wie Teleskop oder Mikroskop. Das ist so skopo drin. Das heißt, beim Teleskop schaut man weit, beim Mikroskop schaut man in eine kurze Entfernung. Aber skopo ist der Schlüsselbegriff in diesem Text. Und skopo bedeutet nicht nur rumschauen. So, ich fahre mit meinem Auto und schaue so rum durch die Gegend. Sondern Skopo bedeutet, ich konzentriere mich auf das, was ich sehe. Und Paulus sagt hier an der Stelle, konzentriert euch nicht nur auf das, was euch dient, sondern auch auf den anderen. Und die These lautet, konzentriere dich auf die Gefühle des anderen und nicht auf die Fakten. Jetzt werde ich nochmal etwas simulieren. Aber weißt du, was er damals gesagt hat? Und weißt du, wie er das formuliert hat? Und weißt du genau, was passiert ist? Wisst ihr, wie oft ich das höre? Und dann werden so Fakten aufgezählt. Wir sind sehr faktenorientiert, ich auch. Es geht um Fakten. Und wenn die Fakten sprechen, die Götter schweigen. Das ist so das Sprichwort, was ich kenne. Aber hinter den Fakten, liebe Leute, stecken Gefühle, stecken Emotionen. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, diejenigen von uns, die verheiratet sind. Wie oft Männer, jetzt rede ich nur über die Männer, wie oft reden die Frauen mit einem Ton zu uns, wo wir sagen, nein, so will ich nicht, dass du mit mir redest. Wahrscheinlich kennt ihr sowas nicht, aber egal. Und dann muss eine bestimmte Zeit vergehen, sagen wir so eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem. Und dann checken wir als Männer, warum unsere Frauen so reagiert haben. Es ging nicht darum, dass sie uns verletzen wollten, sondern die Kinder haben Schmarrn gemacht oder das und jenes ist passiert. Frauen sind auch nur Menschen. Sie haben auch ihre Gefühle, ihre Emotionen und oft, genauso wie wir Männer, finden nicht den richtigen Ton, treffen nicht den richtigen Ton. Ja? Nur, weil das unsere Frau ist und da will man sich nicht mit ihr so leicht verscherzen, ist man nachsichtig. Aber bei fremden Menschen oder bei Menschen, mit denen wir nicht so oft was zu tun haben, da sind die Fakten sehr wichtig. Der Text sagt, konzentriere dich nicht nur auf die Fakten und sieh nicht nur deine Perspektive, sondern versuch auch die Perspektive des anderen kennenzulernen. Die Gefühle des anderen sind nicht immer logisch. Die Gefühle des anderen sind nicht immer nachvollziehbar. Und das erfordert manchmal ein bestimmtes Opfer zu erbringen, ja, um sich auf die Gefühle des anderen zu konzentrieren und die Fakten erstmal beiseite zu lassen. Schwierig. Ich glaube, man kann so etwas machen, nur wenn es mir bewusst ist, dass ich auch in so einer Situation irgendwann geraten bin oder geraten kann, ja, und nur wenn es mir, wenn die Beziehung zu dem anderen mir liegt. Wenn mir zu den anderen, wenn die Beziehung zu den anderen mir nicht so wichtig ist, dann bleibe ich bei den Fakten. Und da habe ich momentan so einen Fall, wo zwei Leute, die zwei gemeinsame Kinder haben, nur über ihre Anwälte miteinander reden. Kennt ihr sicherlich auch solche Fälle. Es geht nur um Fakten. Vierter Punkt. Sprich deutlich und klar über deinen Part der Schuld. Es ist leicht, über den Part des anderen zu reden. Sprich deutlich und klar über dein Part. Wir versuchen manchmal im familiären Kontext oder im Gemeindekontext irgendwie so eine prozentuale Aufteilung zu machen. 50-50 oder 20-80. Ich bin 10% schuld, sie ist 90% schuld. Ja, kennt ihr sowas? Ja? Ja. Und ich frage mich, mit welchem Taschenrechner haben wir das ausgerechnet? Jeder hat seinen. Ja, jeder hat seinen, ja, da hast du recht. Genau. Und deswegen stimmen die Zahlen nicht oft. Was ich oft beobachte, ist, wenn es zu der Aussöhnung, zu dem Aussöhnungsgespräch kommt, ich weiß nicht, ob er das, ich entschuldige mich, aber, und dann kommt, ja, ja. Oder man entschuldigt sich, aber es ist so viel Sarkasmus und Ironie drin, in dem Ton, dass der andere, der ist auch nicht dumm. Er checkt sofort, dass es nur eine Proforma-Geschichte ist. Das heißt, wenn ich wirklich der Meinung bin, Dinge ernst aufzuarbeiten, geht nicht nur darum, das ist mein Punkt, was ich sage, sondern die Art und Weise, wie ich es sage, wie der Ton ist. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt. Versöhnung und nicht immer eine Lösung. Oft suche ich nach einer Lösung, nachdem ein Konflikt stattgefunden hat. Wir wollen Probleme lösen. Aber wir sind alle erwachsene Leute und wissen ganz genau, dass es Probleme manchmal gibt, die man nicht lösen kann. Ich finde, das deutsche Sprichwort finde ich super. Manchmal entscheidet man sich zwischen Pest und Cholera. Habe ich hier in Deutschland kennengelernt. Finde ich faszinierend. Was für ein schöner. Zwischen Pest und Cholera. Es gibt keine gute Lösung. Deswegen ist der Text in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18, ganz, ganz wichtig. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 18. Schreibt Paulus an die Korinther. Der hatte viel Ärger mit ihnen, viel Ärger. Viel mehr als in Korinth, als mit jeder anderen Gemeinde, die er da besucht hat. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Luther hat das ein bisschen umständlich dargestellt. Er sagte, wir sind, im Prinzip sagt er Folgendes, zwei wichtige Gedanken. Christus hat uns mit sich versöhnt. Wir sind nicht in der Lage, mit Gott zu versöhnen. Auch heute nicht. Wenn Versöhnung stattfindet, die ist immer von Jesus Christus aus. Er ist der Ausgangspunkt. Das heißt, alle diese Geschichten mit 10 Geboten halten, braver Christ sein, ist eine schöne Sache. Aber wenn es um Versöhnung geht, keine Chance. Nur wenn ich versöhnt bin, nur wenn ich zugelassen habe, dass die Versöhnung durch Jesus Christus in mein Leben einkehrt, sage ich mal so, nur dann kann ich halbwegs wie ein guter Christ leben. Das ist die Folge dessen, aber nicht die Voraussetzung dafür. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, weil ich diese Versöhnung erlebt habe, weil ich sie erfahren habe, nicht weil ein Prediger mir eine tolle Predigt darüber gehalten hat, sondern weil ich selber diese Versöhnung und inneren Frieden durch Christus erfahren habe, bin ich in der Lage, die Versöhnung durch Christus weiterzugeben. Ist das klar? Ganz wichtig. Weil wenn wir das nicht verstehen, steht unser Christentum auf einem falschen Fundament. Weil wir durch Jesus oder Jesus sich mit uns versöhnt hat, haben wir das Amt bekommen, die Versöhnung zu predigen. Das bedeutet nicht, liebe Geschwister, dass wir nicht nach Lösungen suchen. Auch in dieser Familie, über die ich kürzlich erzählt habe, die nur über die Anwälte miteinander kommunizieren, da suchen wir als Freunde und Bekannte nach Lösungen, merken aber, wie eingeschränkt unsere Bemühungen sind. Man sucht weiter nach Lösungen und man strebt nach einer guten Lösung, vor allem wenn ein großes Problem da ist, aber nicht immer sind Lösungen möglich. Das heißt es aber nicht, dass Versöhnung nicht möglich ist. Und das ist das ultimative Ziel der Bibel. Und das ist das ultimative Ziel der Erlösung, dass Jesus Christus Versöhnung in unser Leben einkehren lassen möchte. Auch wenn Dinge in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen nicht geklärt werden können. Auch wenn manchmal keine Lösung mehr in Sicht ist. Darf ich die Versöhnung durch Jesus Christus erfahren, wenn ich mich dafür bewusst entscheide. Fünf Schritte zur Versöhnung. Sprich zuerst mit Gott, bevor du mit jemand anderem redest. Ergreif die Initiative, zweiter Schritt. Konzentriere dich auf die Gefühle des anderen. Bleibe nicht nur bei den Fakten. Viertens, sprich klar und deutlich über dein Part. Und fünftens, erlebe die Versöhnung durch Jesus Christus. Suche nach einer Lösung, aber lass dich nicht entmutigen, wenn sie nicht immer in Sicht ist. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen auf dem Weg der Versöhnung. Ich sage an dieser Stelle Amen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag, für die Sonne, für die Wärme, für die Möglichkeit, einen entspannten, normalen Gottesdienst zu haben, ohne große Einschränkungen. Wir danken dir für die Versöhnung, die du initiiert hast und durch die wir auch deine Liebe und deine Erlösung auf eine spezielle und persönliche Art erleben dürfen. Bitte segne jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Familiensituationen, beruflichen Situationen, alle Probleme und Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Und wir bitten dich um die Kraft deiner Liebe, deiner Versöhnung und der Bereitschaft, auch Dinge kritisch zu hinterfragen, auch uns selbst kritisch zu hinterfragen. Wir legen alles in deine Hand und bitten dich um deinen Segen. Amen.